Der Schatten des Windes, 1955. Es wurde schon hell, als ich Nuria Montforts Manuskript zu Ende gelesen hatte. Ich schlüpfte in den Mantel und steckte das zusammengefaltete Manuskript in die Innentasche und rannte die Treppe hinunter. Ich betete, es möchte noch nicht zu spät sein und Bea noch immer auf mich warten. Mit vor Kälte brennender Kehle und keuchend vom Laufen kam ich zu dem Haus der Aguilars. Der Schnee blieb schon liegen. Ich lief die Treppen hinauf, dreimal ließ ich kräftig den Klopfer auf die Tür fallen. Nach 15 Sekunden wiederholte ich das Ganze und dann noch einmal, ohne mich um den kalten Schweiß auf der Stirn und mein laut pochendes Herz zu kümmern. Als die Tür aufging, hielt ich noch immer den Klopfer in der Hand. »Was willst du?« Die Augen meines alten Freundes Thomas durchbohrten mich kalt. »Ich komme zu Bea. Du kannst mir den Schädel einschlagen, wenn du willst, aber ich werde nicht eher gehen, als bis ich mit ihr gesprochen habe.« Thomas schaute mich unverwandt an. Ich fragte mich, ob er mich wohl gleich an Ort und Stelle halbieren werde, und schluckte. »Meine Schwester ist nicht da.« »Thomas, Bea ist weggegangen.« In seiner Stimme lagen Mutlosigkeit und Schmerz, die er mit der Wut nur schlecht übertönen konnte. »Sie ist weggegangen? Wohin denn?« »Ich hoffte, du wüsstest es.« »Ich?« Ich ignorierte seine geballten Fäuste und das drohende Gesicht und drückte mich in die Wohnung hinein. »Bea«, rief ich. »Bea, ich bin's, Daniel!« Mitten auf dem Flur blieb ich stehen. Die Wohnung verschluckte das Echo meiner Stimme. Auf mein Geschrei eilten weder Senor Aguilar noch seine Frau noch die Bediensteten herbei. »Es ist keiner da, ich hab's dir schon gesagt«, hörte ich Thomas hinter mir sagen. »Und jetzt hau ab und komm nicht wieder. Mein Vater hat geschworen, dich umzubringen, und ich werde ihn ganz sicher nicht daran hindern.« »Um Himmels Willen, Thomas, sag mir, wo deine Schwester ist.« Er schaute mich an, als wüsste er nicht recht, ob er ausspucken oder mich einfach rauswerfen sollte. »Bea ist von zu Hause weggegangen. Seit 2 Tagen suchen meine Eltern sie überall wie wahnsinnig, und die Polizei ebenfalls. Aber neulich abends, als sie nach dem Treffen mit ihr zurückkam, hat mein Vater auf sie gewartet. Er hat sie geschlagen, bis ihr die Lippen platzten. Aber du brauchst keine Angst zu haben. Deinen Namen hat er nicht aus ihr herausgebracht. Du hast sie nicht verdient.« »Thomas!« »Halt den Mund!« »Am nächsten Tag sind meine Eltern mit ihr zum Arzt gegangen. Meine Schwester ist keine Jungfrau mehr.« Der erste Hieb verschlug mir den Atem. Mit dem Rücken an die Wand sackte ich in die Knie. Ein eiserner Griff packte mich um den Hals und zog mich hoch, an die Wand genagelt. Mit einem Faustschlag ins Gesicht schleuderte mich Thomas zu Boden. Dann packte er mich am Mantelkragen, schleifte mich zur Tür hinaus und warf mich wie ein Stück Dreck die Treppe hinunter. »Wenn Bea etwas zugestoßen ist, dann schwöre ich dir, dass ich dich umbringe«, sagte er auf der Schwelle. Es gelang mir, den Ausgang zu erreichen. Jetzt schneite es kräftig. Die Gehwege waren weiß verschleiert. Der eisige Wind drang durch meine Kleider und leckte mir die blutende Wunde im Gesicht. Ich weiß nicht, ob ich vor Schmerz, Wut oder Angst weinte. Gleichgültig verwischte der Schnee meine feigen Tränen und ich ging langsam im pulverigen Morgen davon. Kurz vor der Kreuzung mit der Calle Balmes bemerkte ich, dass mir dicht am Gehweg ein Auto folgte. Der Wagen hielt und 2 Männer stiegen aus, die mich von beiden Seiten fassten und eilig zum Auto schleppten. Völlig benommen vor Übelkeit fiel ich auf den Rücksitz. Das Licht ging und kam wie blendend helle Ebbe und Flut. Ich spürte, dass sich der Wagen in Bewegung setzte. 2 Hände tasteten mir Gesicht, Kopf und Rippen ab. Eine der Gestalten entdeckte Nuria Montforts in meinem Mantel verstecktes Manuskript und nahm es an sich. Mit Gelatinearmen wollte ich sie daran hindern. Die andere Gestalt beugte sich über mich. Offensichtlich sprach sie mit mir, denn ich fühlte ihren Atem im Gesicht. Ich erwartete, Fumeros fahle Züge aufleuchten zu sehen und die Schneide seines Messers am Hals zu spüren. Ein Blick verfing sich in meinem, und während ich das Bewusstsein verlor, erkannte ich Fermin Romero de Torres' zahnloses, zugetanes Lächeln. Ich erwachte so schweißgebadet, dass es mich auf der Haut brannte. 2 Hände stützten mich kräftig an den Schultern und betteten mich dann auf eine Pritsche. Rechts war Fermins Gesicht zu sehen. Er lächelte, aber selbst in meinem Zustand bemerkte ich seine Unruhe. Neben ihm erkannte ich stehend Don Federico Flavia, den Uhrmacher. »Sieht aus, als kommt er wieder zu sich, Fermin«, sagte Don Federico. Was halten Sie davon, wenn ich ihm etwas Fleischbrühe koche, um ihn ins Leben zurückzuholen? Schaden kann es nicht. Vornehm zog sich Don Federico zurück und ließ uns allein.
Wo sind wir, Fermin?
An einem sicheren Ort. Technisch ausgedrückt befinden wir uns in einer kleinen Wohnung im linken Teil des Ensanche, die Freunden von Don Federico gehört, dem wir unser Leben und mehr zu verdanken haben. Böse Zungen würden es als Absteige bezeichnen, aber für uns ist es ein Heiligtum. Ich versuchte, mich aufzurichten.
Bea ist von zu Hause weggegangen, setzte ich an.
Fermin runzelte die Stirn.
Sie ist schwanger.
Er blickte mich verdutzt an. Ausnahmsweise war sein Ausdruck undurchdringlich und ernst.
Ich muss sie finden, Fermin.
Stillgelegen. Sie sind nicht in der Lage, irgendwo hinzugehen. Sagen Sie mir, wo das Mädchen ist, und ich werde sie holen.
Ich weiß nicht, wo sie ist.
Ich muss Sie bitten, sich etwas spezifischer auszudrücken. In der Tür erschien Don Federico mit einer Tasse dampfender Fleischbrühe und lächelte mir herzlich zu.
Wie fühlst du dich, Daniel?
Viel besser.
Danke, Don Federico.
Nimm 2 von diesen Tabletten mit der Brühe.
Er wechselte einen raschen Blick mit Fermin, der nickte.
Sie sind gegen die Schmerzen.
Ich schluckte die Tabletten und schlürfte die Brühe, die nach Sherry schmeckte. Don Federico, ein Ausbund an Diskretion, verließ das Zimmer und schloss die Tür hinter sich. Da bemerkte ich, dass auf Fermins Schoß Nuria Montforts Manuskript lag. Der auf dem Nachttisch tickende Wecker zeigte 1 Uhr, nachmittags, wie ich annahm.
Schneit es noch?
Schneien ist reichlich untertrieben. Das ist eine Sintflut in Pulverform.
Haben Sie es schon gelesen? Fragte ich.
Er nickte nur.
Ich muss Bea finden, bevor es zu spät ist. Ich glaube, ich weiß, wo sie ist.
Ich schob Fermins Arme weg, setzte mich auf dem Bett auf und sah mich um. Die Wände wogten wie Algen unter der Wasseroberfläche eines Teichs. Die Decke entfernte sich in einem Hauch. Ich vermochte mich kaum aufrecht zu halten. Mühelos drückte mich Fermin wieder aufs Bett nieder.
Sie gehen gar nirgends hin, Daniel.
Was waren das für Pillen?
Sie werden schlafen wie Granit.
Die Dämmerung lauerte schon und ich öffnete die Augen in ein dunkles, von 2 müde auf dem Nachttisch flackernden Kerzen bewachtes Zimmer hinein. Erschöpft schnarchte Fermin im Sessel in der Ecke. Leise schlich ich mich zur Tür. Beim Erwachen hatte mich Gewissheit befallen, als hätte mir ein Unbekannter im Traum die Wahrheit zugeflüstert. Ich trat auf den Treppenabsatz hinaus und stürzte zur Haustür hinunter. Es war schon fast dunkel, als ich von den Treppen der U-Bahn-Station ins Freie trat. Die menschenleere Avenida del Tibidabo zeichnete eine endlose Flucht von Zypressen und unter einer weißen Decke begrabenen Palästen. An ihrer Haltestelle erspähte ich die blaue Straßenbahn. Die Glocke des Schaffners durchschnitt den Wind. Ich beeilte mich und erreichte sie, als sie sich eben in Bewegung setzte.
Nummer 32, junger Mann?
Ich wandte mich um und sah die gespenstischen Umrisse des Aldaya-Hauses wie den Bug eines dunklen Schiffes im Nebel auf uns zukommen und stieg aus. Eilig folgte ich der Mauer bis zur Bresche im hinteren Teil. Beim Erklettern glaubte ich, auf dem gegenüberliegenden Gehsteig Schritte im Schnee zu hören, die sich näherten. Oben auf der Mauer verharrte ich einen Moment reglos. Die Nacht war hereingebrochen. Das Knirschen der Schritte verlor sich im Wind. Ich sprang auf die andere Seite in den Garten hinunter. Das Unkraut war zu Eisstängeln gefroren. Die gefallenen Engelstatuen lagen unter Eismänteln. Das Wasser des Brunnens war zu einem schneeüberhauchten Spiegel erstarrt, aus dem nur die steinerne Klaue des untergetauchten Engels wie ein Säbel aus Obsidian herausragte. Am Zeigefinger hingen Eiszapfen. Die anklagende Hand zeigte direkt auf die angelehnte Eingangstür. In der Hoffnung, es möge nicht zu spät sein, stieg ich die Stufen hinan, ohne mir die Mühe zu machen, meine Schritte zu dämpfen. Ich stieß die Tür auf und trat in die Halle. Eine Prozession von Wachskerzen führte ins Innere. Es waren Beas fast heruntergebrannte Kerzen. Ich folgte ihnen bis zum Fuß der Treppe. Der Kerzenweg wies in den ersten Stock hinauf. Meinem an den Wänden verzerrten Schatten folgend wagte ich mich die Treppe hinauf. Im ersten Stock angekommen, sah ich, dass 2 weitere Kerzen in den Korridor hineinführten. Eine dritte flackerte vor Penelopes ehemaligem Zimmer. Ich trat hinzu
und klopfte leise an.
»Julian?«
fragte eine zitternde Stimme. Ich griff nach der Klinke, und während ich langsam die Tür öffnete, wusste ich nicht mehr, wer mich auf der anderen Seite erwartete. Bea sah mich aus einer Ecke heraus an, in eine Decke gehüllt. Ich stürzte zu ihr und umarmte sie wortlos. An meinen Wangen spürte ich ihr nasses Gesicht.
»Ich wusste nicht, wohin«, flüsterte sie. »Ich habe dich einige Male zu Hause angerufen, aber da war niemand. Ich hatte Angst.«
Mit den Fäusten trocknete sie sich die Tränen und schaute mich an. Ich nickte und brauchte nichts weiter zu sagen.
»Warum hast du mich Julian genannt?«
Sie warf einen Blick auf die halboffene Tür.
»Er ist hier, er ist in diesem Haus. Er kommt und geht. Er hat mich ertappt, als ich ins Haus hinein wollte. Ohne dass ich ihm etwas sagte, wusste er, wer ich war. Er wusste, was geschehen war und hat mich in diesem Zimmer untergebracht und mir eine Decke, Wasser und zu essen gebracht. Er hat gesagt, ich soll warten, alles wird gut. Du würdest mich holen kommen. In der Nacht haben wir uns stundenlang unterhalten. Er hat mir von Penelope, von Nuria erzählt. Vor allem hat er von dir erzählt, von uns beiden. Er hat gesagt, er muss dich lehren, ihn zu vergessen.«
»Wo ist er jetzt?«
»Unten, in der Bibliothek. Er sagte, er erwartet jemanden, ich soll mich nicht von der Stelle rühren.«
»Wen erwartet er?«
»Ich weiß es nicht. Er sagt, es ist jemand, der mit dir kommt. Du würdest ihn herbringen.«
Als ich in den Korridor hinausschaute, waren unten an der Treppe schon die Schritte zu hören. Ich erkannte den fahlen Schatten auf den Mauern, den schwarzen Mantel, den kapuzengleich aufgestülpten Hut, den Revolver in der Hand, blitzend wie eine Sense. Fumero.